Dieser Podcast wird präsentiert von Ferienbold Reisen, Ihr Spezialist für Musikreisen der Extraklasse.
NZZ Akzent. Die Szene wirkt etwas surreal. Mehrere Männer mit schwarzen Jacken der Drug Enforcement Agency, der DEA, führen einen schnurrbärtigen Mann durch einen Flur. Der Mann trägt einen schwarzen Jogginganzug, eine schwarze Mütze und wünscht offenbar umstehenden Reportern und Fotografen ein frohes neues Jahr.
Happy New Year.
Das ist Nicolas Maduro, seit diesem Wochenende nicht mehr Präsident von Venezuela, sondern ein Gefangener der USA. Er soll in New York wegen Drogenterrorismus gegen die USA vor Gericht gestellt werden.
But they were completely overwhelmed and
die USA feiern ihren militärischen Erfolg, den Sturz des Feindes. Und Trump lobt sich und seine Truppen in diversen Statements vor der Presse.
It was an incredible thing to see.
Venezolaner, die im Ausland leben, brechen auf den Straßen in Jubel aus, singen von Freiheit für ihr Land. Buchstäblich über Nacht ist Venezuela ein anderes Land. Alexander, solche Partybilder, Freudenbilder haben uns bis jetzt, Stand Sonntagnachmittag, aus Venezuela allerdings noch nicht erreicht. Was wissen wir denn darüber, was gerade im Land selber passiert?
Also im Land ist keine Euphorie oder Feiern zu sehen oder zu spüren. Die Menschen tanzen nicht auf den Straßen aus Angst vor Repressalien des Regimes. Sie fürchten, dass die dort noch vorhandenen Sicherheitskräfte noch stärker zuschlagen werden, noch mehr Leute verhaften werden. Deswegen bleiben sie alle zu Hause. Also von Feierstimmung ist nichts da. Mhm. Niemand, mit dem ich gesprochen habe, glaubt, dass dieses Regime sofort verschwinden wird.
Nach der Festnahme des Präsidenten Nicolas Maduro steht Venezuela vor einem Neuanfang. Doch wer den gestalten soll, dazu gibt es unterschiedliche Meinungen und viel Konfliktpotenzial, sagt Lateinamerika-Korrespondent Alexander Busch. Ich bin Marlene Hüller. Ja, nun für alle, die am Wochenende noch Skifahren waren oder sonst wie weg waren und nicht an den Newskanälen hingen, vielleicht noch mal ganz kurz. Nach den amerikanischen Angriffen auf Venezuela am Samstag in der Nacht und der Entführung von Präsident Maduro und seiner Frau nach New York gab Präsident Trump um 17 Uhr Schweizer Zeit aus Mar-a-Lago eine Pressekonferenz.
We appreciate you being here. The United States Armed Forces.
Mit sichtlichem Stolz beschreibt Präsident Trump die erfolgreiche militärische Aktion.
Of Venezuela. Overwhelming American military power, air, land and sea was used to launch a spectacular assault.
Und wichtig, Trump sagt in dieser Pressekonferenz vom Samstag auch, die USA würden jetzt erstmal die Kontrolle über Venezuela übernehmen.
So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper and judicious transition.
Und das sorgte doch für einige Verwirrung. Wie meint er denn das genau?
Ja, das war die große Überraschung eigentlich der gesamten Konferenz, als er das sagte. Ich dachte erst, ich habe mich verhört, weil es ja eigentlich, er will ja immer nicht in einem Land irgendwie bleiben, keine Boots on the ground, wie es heißt. Mhm. Aber er hat ja dann auch gesagt, ja, er ist auch durchaus bereit, Militär in das Land abzuordnen, um sozusagen eine Übergangsregierung zu machen. Wie er die machen will, hat er nur einmal kurz erwähnt, dass er ein Team bilden will mit den einheimischen Militärs vielleicht, das war nicht so ganz klar, aber mit US-Militärs zusammen, die dann sozusagen so lange da bleiben, bis das Land wieder stabil und irgendwie in der Lage ist, alleine regieren, sich regieren zu können. So, aber das war alles sehr, sehr, sehr nebulös.
So we're going to have a group of people running it until such time as it can be put back on track, make a lot of money for the people. And give people a great way of life.
Auf jeden Fall verspricht er da eine goldene Zukunft für Venezuela. Aber das wäre ja dann eigentlich eine Zukunft von US-Gnaden, also so wie er das da darstellt, eventuell sogar mit dort stationierten US-Truppen, wie du sagst.
We're not afraid of boots on the ground that we have to have. We had boots on the ground last night.
Das ist mir kaum vorstellbar, dass er sowas machen könnte. Man muss sich vorstellen, Venezuela ist ein Land von knapp der Größe Spaniens und Frankreich zusammen. wie soll er dieses Land, was Anberge hat, was Dschungel hat, was riesige Savannen hat, wie soll er das kontrollieren können? Was jetzt schon ein Land ist von so vielen verschiedenen Sicherheitsgruppen, Guerillas, von Drogenbanden, von Goldsuchern durchsetzt ist, wie soll er das kontrollieren können? Das ist völlig, völlig unvorstellbar, wie er das machen kann.
But we're going to make sure that that country is run properly. We're not doing this in vain. This
Und mit
not,
properly meint Trump wohl auch wirtschaftlich. Er hat mit Venezuela einiges vor, wie man hier erfährt.
We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world.
Genau, also das hat er ja eigentlich in dem seinem Statement, ich weiß nicht, 20 Minuten, wie lang war das, hat er immer wieder wiederholt. Er will die Ölindustrie in Venezuela wieder zum Sprudeln bringen. Er will US-Konzerne haben, dass sie dort viele Milliarden investieren.
Fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country.
Er will dort viel Geld verdienen und die Venezolaner sollen dann auch ihr Geld damit verdienen. Aber er will ja vor allen Dingen, sein Hauptziel ist nicht, den Drogenhandel zu unterbinden, was er eine Zeit lang immer als Argument gebracht hat. Und es geht daran, die größten Ölreserven der westlichen Welt oder der weltweit, je nachdem, wie man das einschätzt, zu heben für die USA. Das ist also ein ganz klares Ziel.
Also kann man sagen, in dieser Pressekonferenz macht er eigentlich transparent, was viele ihm schon lange vorhalten, nämlich dass diese Drogengeschichte vorgeschoben ist.
Ja, genau.
Aber eben für diese Absicht, an die Ölvorkommen Venezuelas zu kommen. Dafür brauchen die USA eine treu ergebene Regierung, mit der sie zusammenarbeiten kann. Und da war Maduro eindeutig im Weg.
Ja klar, weil Maduro ja eigentlich bisher 2/3 seines Öls nach China verkauft, über den Graumarkt, über den Schwarzmarkt und immer wieder gelogen hat, immer wieder Verträge oder Abmachungen nicht eingehalten hat. Da war der einfach im Wege und man muss einfach sozusagen die Leichen in den Hof hängen, indem man einfach sagt, Maduro und seine Frau sind jetzt weg und danach wissen die anderen im Regime, was auf sie zukommen könnte und sind deswegen ergeben und willfährig und würden mit ihm zusammenarbeiten. Das dürfte das Kalkül von Trump dabei sein.
Okay. Aber eben jetzt, wo er weg ist, Maduro, da stellt sich die Frage, wer denn an seiner Stelle? Offiziell hat die Vizepräsidentin Delcy Rodríguez die Amtsgeschäfte in Venezuela übernommen, als Übergangspräsidentin. Sie ist aber eigentlich eine Weggefährtin von Maduro, aus dem gleichen, kann man sagen, ideologischen Holz geschnitzt.
Ja, ich glaube auch gar nicht, dass sie Übergangspräsidentin werden will. Sie sieht sich jetzt wirklich als Präsidentin. Delcy Rodríguez ist die ideologische Hardlinerin des Regimes immer gewesen. Sie sozusagen mit ihrem Bruder, der Parlamentspräsident ist, dem Jorge Rodríguez, sind sie die ideologischen Vordenker des Regimes. Sie waren immer weitaus gebildeter als der ganze Rest der Regimeführer. Sie haben im Ausland studiert. Ihr Vater war der Gründer der sozialistischen Liga Socialista, der früher eine Art Guerillagruppe war, die Unternehmer entführt hat, der Morde angelastet wurden, der später dann vor 50 Jahren etwa Mitte 70er Jahre im Gefängnis gefoltert und verstarb. Und deswegen sind die beiden Geschwister sozusagen auf einem Rachefeldzug gegen die Bourgeoisie sozusagen, so sehen sie sich auch. Und deswegen aus dem gleichen Holz geschnitzt, ja, Maduro hat seine politische Karriere in dieser Liga Socialista begonnen, ja. Sie sind auf der gleichen Seite, ja.
Wie reagierte sie denn auf die Verhaftung von Maduro?
Ja, das war das Seltsame. Sie hat irgendwie zahm aus meiner Sicht, weil sie ist eine ideologische Wadenbeißerin, also ist rhetorisch geschliffen und kann sehr, sehr aggressiv und klar argumentiert, hat nur gesagt, wir hätten jetzt gerne ein Lebenszeichen von Maduro.
Prueba de vida inmediata de la vida del presidente Maduro.
Genau, also sie ist so zahm, kämpferisch so ein bisschen, aber das widerspricht ein wenig dem, was Trump gesagt hat in der PK. Also er sagte ja.
Und sie said, we'll do whatever you need. I think she was quite gracious.
Dass Rodríguez zugesichert hätte, sie würde im Grunde tun, was die USA verlangen.
Ja, deswegen ist sie ja dann nochmal aufgetreten, zusammen mit den wichtigsten Mitstreitern des Regimes, mit dem also Innenminister und Verteidigungsminister und ihrem Bruder.
A nuestra Venezuela, a nuestro pueblo, aquí hay un gobierno con claridad.
Sie zeigte sich dann und gab sich dann nochmal richtig kämpferisch, dass jetzt Maduro ist der rechtmäßige Präsident, der muss freigelassen werden. Und trotzdem ist natürlich möglich, dass sie schon einen Deal ausgehandelt hat. Sie hat ja die Kanäle ins Ausland auch, also sie kann mit Russland, mit Iran, aber auch mit USA immer schon verhandeln. Von daher ist sie die, die die offenen Kanäle hat. Ich glaube nicht, dass einer Diosdado Cabello oder einer von diesen Leuten, der also die Reinschläger, die brutalen militärischen Leute, Geheimpolizei und so, dass die groß reden können mit den USA. Ne?
Gut, aber was heißt das denn jetzt? Also wird sie als Marionette der USA sich an der Macht halten können? Also innerhalb des Regimes hat sie da Unterstützung etwa des Militärs?
Das ist die große Frage. Sie hat ja selber als Hausmacht, sie und ihr Bruder haben nicht das Militär oder sonstige Geheimpolizei, Sicherheiten, Milizen unter sich wie die anderen starken Männer, die es dort gibt in dem Regime, also der Verteidigungsminister und der Innenminister. Aber sie ist natürlich in der Lage, vielleicht wenn sie einen Deal aushandelt mit Trump, dass sie sozusagen dem Militär sagt, kommt, macht mit, wir machen einen neuen Deal. Trump bietet uns Straffreiheit, wenn wir ihm seine Geschäfte garantieren. Wer mitmacht, dem wird nichts passieren. Dadurch hat sie ein starkes Argument, wenn sie mit in speaking terms ist mit Trump. Also von daher kann sie sehr mächtig werden, auch ohne Militärs im Rücken.
Wir sind gleich zurück.
Erleben Sie mit Ferienboldreisen die schönsten Städte und Konzerthäuser mit Weltklasse-Akustik. Wir bringen Sie bequem an die besten Adressen. In die Elbphilharmonie in Hamburg, in die Scala di Milano oder Semperoper in Dresden. Denn hier entfalten sich große Kompositionen am eindrücklichsten. Gänsehautmomente inklusive. Ferienboldreisen, Ihr Spezialist für Musikreisen der Extraklasse.
Was ist denn eigentlich mit der Opposition, Alexander? Also warum setzt Trump nicht auf diese Kräfte, sondern eben auf alte Seilschaften aus dem alten Regime? Zum Beispiel eben, warum setzt er nicht auf Maria Corina Machado, die Oppositionspolitikerin, die kürzlich mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde?
Also das war ja die andere große Überraschung in der Rede, als dann eben ein Nebensatz sagte beinahe, Sie haben nicht mit Maria Corina Machado gesprochen.
No, we haven't. No, we haven't.
Sie sei auch nicht geeignet als Präsidentin, sie habe keine Rückhalt und keinen Respekt in der Bevölkerung. Mm-hmm. Oder in Venezuela, hat er gesagt.
Oh, I think it would be very tough for her to be the leader. She doesn't have the support within or the respect within the country. She's a very nice woman, but she doesn't have the respect.
Das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht für die Frau, die ihm sogar den Nobelpreis gewidmet hat, die ihm immer, also auf ihn gesetzt hat, dass er da über den Regimewechsel in Gang setzt. Und jetzt ignoriert er sie völlig. Mhm. Ich würde sagen, dass Trump einfach, der sieht, wo ist die Macht? Und die Macht ist ja noch beim Regime. Noch haben die Militärs und die Sicherheitsleute, die Geheimpolizei, die haben die Macht. Und die Opposition ist ja völlig schwach. Die ist ja, bleibt ja in den Häusern drin. Die ist ja nicht auf die Straße jetzt gerannt und hat gefeiert. Mhm. Es ist kein Machtfaktor, die Opposition im Moment. Maria Corina Machado ist ein Machtfaktor.
Mhm. Wie reagiert sie denn auf diese kalte Schulter von Trump?
Also sie hat auf diese Herabsetzung aus meiner Sicht bisher nicht reagiert. Sie hat die Verhaftung Maduros gefeiert. Sie hat gesagt, dass jetzt ihr Stellvertreter sozusagen, weil sie durfte ja nicht antreten bei den Wahlen vor 1,5 Jahren, Edmundo González, dass der jetzt dann zum Präsidenten gemacht werden sollte. Mhm. Aber danach sieht es eigentlich nicht danach aus. Also das ist natürlich sehr überraschend. Also sie konnten ja nachweisen, dass die Wahlen gefälscht waren, dass 80% für Edmundo González als Stellvertreter für Corina Machado gestimmt haben. Also die Fakten sind da. Also von daher, das hat viele Menschen gewundert, aber es ist auch jetzt nicht irgendwie, ist noch kein großer Aufreger bisher. Es geht ja um ganz andere Sachen erstmal.
Mhm. Schauen wir noch den Wunsch der Bevölkerung ein bisschen an, soweit wir das beurteilen können, aus der Ferne oder über deine Kontakte, die du hast. Da wird ja Machtpolitik letztlich verübt über die Köpfe der Menschen hinweg. Was wünschen sich die Menschen denn, wenn sie über eine Zukunft des Landes nachdenken, also über eine Zeit nach Maduro?
Also ich glaube, die Menschen in Venezuela haben sich abgewöhnt, langfristig zu denken. Sie sind ja seit 25 Jahren unter einem Linksregime und etwas seit 15 Jahren von Jahr zu Jahr autoritärer geworden ist. Also sie wollen eigentlich Ruhe haben, sie wollen ihr Lebensunterhalt verdienen können. Sie wollen aus dieser Armutsfalle raus, in das Regime sie gebracht hat. Sie wollen ihre Verwandten wieder, dass die wieder zurückkommen können. Also gerade sind ja viele Alte da geblieben. Die Jungen sind ausgewandert, um Geld zu verdienen im Ausland. In ganz Südamerika, in jeder Stadt sind Venezolaner, die dort arbeiten, machen und die eigentlich gerne alle wieder zurückgehen würden. Die sind sehr national eingestellte Leute. Mhm. Die würden gerne das Land auf Vordermann bringen. Also ich glaube durchaus, dass wegen Trump sowas, wenn ihm das gelingt, dass irgendwas da einzuleiten, einen Regimewechsel, auch wenn er den vielleicht gar nicht so vorstellt, wie wir uns das vielleicht wünschen, dass er durchaus dadurch Hoffnung machen kann für die Leute. Also Mitbestimmung und freie Wahlen sind Themen, aber zum ersten Mal geht es um die Stabilisierung, keine Angst mehr haben müssen, auf die Straße gehen können. Mhm. Also deswegen, es sind ganz einfache Dinge erstmal, die für die Menschen wichtig sind.
Das gilt wahrscheinlich auch für die umliegenden Länder oder die Region. Also zuerst mal hat man Interesse an Stabilität und sorgt sich vor einem Krieg, sorgt sich vor neuen Flüchtlingswellen oder einer aggressiven US-Präsenz in der Region, zum Beispiel in Kolumbien oder in Kuba. Alexander, mir ist völlig klar, man könnte jetzt hier einen eigenen Podcast machen über die Auswirkungen in der Region. Dieses Fass kann ich nicht öffnen, aber trotzdem vielleicht ganz kurz, was heißt das denn für die Region, also diese Intervention jetzt in Venezuela?
Das ist eine gewaltige Zeitenwende. Das ist also schon ein großes Signal. Es zeigt, dass die USA unter Trump nicht zögern, ihre Interessen durchzusetzen und kümmern sich nicht um Völkerrecht, um irgendwelche gesetzlichen Vorgaben, ob es der Kongress in den USA jetzt genehmigt hat oder nicht. Das Regime in Kuba, was ja sowieso, jetzt mal salopp gesagt, auf dem letzten Loch pfeift, ist natürlich jetzt deutlich unter Druck. Auch Petro in Kolumbien sollte aufpassen, dass er sich nicht immer weiter so provokativ gegenüber den USA äußert. Aber er wird ja eh bald, im Mai sind Wahlen, dann ist er weg vom, also nicht mehr an der Macht. Mhm. Also die Regierungen sind natürlich sehr hoch besorgt. Also jemand wie Lula in Brasilien dürfte sich nicht Sorgen machen, dass da jetzt die USA intervenieren werden. Aber wir haben es ja erlebt unter der Zeit mit Bolsonaro, wo die USA Trump ja sehr stark reingegangen ist und sehr stark eingegriffen hat in die Justiz, in das Verfahren gegen Bolsonaro wegen Putschversuchs. Solche Sachen können natürlich jetzt vorkommen und können dann irgendwie nochmal verstärkt werden, weil die USA zeigen, in ihrem Hinterhof, ihrer westlichen Hemisphäre, machen sie, was sie wollen.
Alexander, du kennst die Region sehr gut und hast auch in Venezuela gelebt als Kind, hast du erzählt, und warst viele, viele Male da. Was erwartest du denn jetzt für dieses Land und die Menschen dort in den kommenden Monaten?
Oh, das ist ganz schwer zu sagen. Also ich habe so oft ja auch schon geschrieben, dass Maduro nicht lange überleben wird und er hat immer wieder überlebt. Ich fürchte, dass es zu einem zynischen Fortleben des Regimes kommen könnte mit Hilfe von Trump. Also das Regime hat ja schon Chavez Tod überlebt. Das Regime hat die schwerste Wirtschaftsrezession der Geschichte in Südamerika überlebt. Hat ein Viertel seiner Bevölkerung ist geflohen. Trotzdem hat es immer wieder überlebt. Und jetzt könnte doch ein neuer Deal zusammenkommen, dass die überbleibenden Führer des Regimes sozusagen einen neuen Pakt machen mit den USA und sozusagen die Ölwirtschaft und die ganzen Rohstoffe darauf einstellen. Und es gibt ein neues autoritäres Regime. Die Fortlebung des Chavismus in einem neuen Gewand. Mhm. Das wäre die negativste Version, die ich mir vorstellen könnte, aber ist plausibel. Und natürlich, das Positivste wäre, wenn eine Stabilität käme, wenn dann irgendwie jetzt Investitionen losgehen, wenn die Ölindustrie, die dem Land ja völlig dominant ist, sozusagen als Hebel wäre durch die Investition für eine neue wirtschaftliche Gesundung des Landes. Das wäre die Hoffnung.
Danke, Alexander. Ich bin dankbar, wenn wir noch mit ein bisschen Hoffnung enden können. Danke.
Ja, danke, Marlin. Viele Grüße nach Zürich.
Das war NZZ-Akzent mit Lateinamerika-Korrespondent Alexander Busch. Ich bin Marlin Üller. Macht's gut und bis bald.